Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, dem ersten nach unserer kurzen Sommerpause von 2 Wochen. Wir hoffen, Sie haben uns vermisst. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie mit den aktuellen ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Neve und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Herr Schmieding, herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause. Ich hoffe, Sie haben die gut verbracht.
Hallo Herr Neve. Ja, ich bin eigentlich noch in der Sommerpause. Ich bin noch im Urlaub in Kärnten, aber ich habe auch die vorigen Wochen gut verbringen können. Herzlichen Dank.
Legen wir los. Wir möchten heute die neuen Wirtschaftsdaten der letzten Woche thematisieren. Beginnen wir jedoch vorher kurz mit einem Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Während die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem Covid-19-Virus in den USA nach wie vor rapide ansteigt, gehen die Inzidenzwerte im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden, den beiden europäischen Ländern, in denen die Delta-Variante die schlimmsten Ausbrüche verursacht hatte, derzeit schnell zurück. Auch in Spanien, Portugal, Irland und Griechenland scheint sich die Lage zu stabilisieren oder sogar zu verbessern. Haben wir in Europa das Schlimmste der Delta-Welle bald überstanden?
Herr Neve, das Schlimmste überstanden haben wir wohl noch lange nicht, aber die Zahlen geben Grund zur Hoffnung, dass wir zumindest ohne große wirtschaftliche Schäden diese Delta-Welle überstehen können. Das heißt, dass es keine so schwierige medizinische Lage geben wird, die Regierung dazu zwingen könnte, nochmal harte Lockdowns zu verhängen. Wir sehen tatsächlich, dass die Inzidenzwerte in Großbritannien und den Niederlanden kräftig gesunken sind, in Spanien und Portugal sind sie aktuell unter dem Höhepunkt, aber die Entwicklung ist dort etwas unklar. Insgesamt in der Eurozone gehen die Zahlen seit 2 Wochen seitwärts, in Deutschland von niedrigem Niveau nach oben, in einigen anderen Gebieten halt stabil bis eher nach unten. Besonders interessant ist für uns natürlich der Fall Großbritannien. Dort hat die Delta-Welle in Europa zunächst kräftig gewütet. Dort gehen seit gut 3 Wochen die Infektionszahlen wieder zurück. Aber es kommt ja vor allen Dingen an auf die gesundheitlichen Risiken. Und dort sehen wir in Großbritannien, dass die Impfstoffe wirklich wirken. Wir sehen dort, dass die Lage in den Krankenhäusern wesentlich weniger angespannt ist, trotz der hohen Inzidenzwerte der vergangenen Wochen, als sie das in früheren Wellen der Pandemie war. Wir sehen am aktuellen Rand sogar, dass mit den wieder zurückgehenden Fallzahlen, den registrierten Neuinfektionen, auch die Zahl der Neueinweisung ins Krankenhaus sich stabilisiert oder sogar ein bisschen zurückgeht in Großbritannien. Und Großbritannien hat während der Delta-Welle ja Einschränkungen gelockert, nicht verschärft. Also Großbritannien und auch ein Blick in die Niederlande zeigt, dass wir vermutlich diese Delta-Welle überstehen können, ohne noch einmal in Lockdowns zurückkehren zu müssen. Das heißt, wirtschaftliche Schäden dürften sich in sehr engen Grenzen halten.
Wie schätzen Sie denn die steigenden Corona-Fallzahlen in den USA und auch kürzlich in China ein, wo man derzeit den stärksten Covid-19-Ausbruch seit Anfang des Jahres beobachtet? Ist das auf globaler Ebene ein Grund zur Besorgnis, auch in Hinsicht auf die Situation im kommenden Herbst?
Medizinisch ist das natürlich ein Problem für beide Länder. Ob es wirtschaftlich zu einem Problem wird, halte ich für eher unwahrscheinlich, gerade in den USA. Da gibt es politisch überhaupt keinen Anzeichen, dass neue, richtige Lockdowns verhängt werden. Die Bürger verhalten sich vielleicht ein bisschen vorsichtiger hier und da. Das können wir hier und da bei einigen Wirtschaftszahlen merken. Aber so richtig zu Buche schlagen dürfte es nicht. Wir sehen zum Glück in den USA, dass mit der Delta-Welle dort die Impfbereitschaft wieder zunimmt. Es ist ja mittlerweile Europa bei den Impfzahlen deutlich vor den USA, obwohl die Europäische Union ja zunächst einen Rückstand hatte. Aber mit wieder zunehmender Impfbereitschaft in den USA dürften auch die USA es eigentlich schaffen, diese Delta-Welle zu überstehen, ohne dass sie zu nennenswerten wirtschaftlichen Lockdowns zurückkehren müssten. In China neigen die Behörden ja dazu, ab und zu mal sehr drastische Maßnahmen zu verhängen. Da kann es schon mal sein, dass auf regionaler Ebene es dann auch zu wirtschaftlichen Störungen kommt, die vielleicht den einen oder anderen Lieferengpass bei uns in der Industrie mal wieder etwas verschärfen werden. Aber ich glaube nicht in einem Umfang, den wir tatsächlich sehr in den gesamtwirtschaftlichen Zahlen merken würden. Und insgesamt, was Herbst und Winter betrifft, ja, Infektionsrisiken nehmen dann zu. Aber wir haben bis dahin ja auch weiteren Impffortschritt und bis dahin hoffentlich die aktuelle Delta-Welle weitgehend überstanden. Also auch da bin ich aus wirtschaftlicher Sicht zuversichtlich, dass wir dort keinen großen wirtschaftlichen Rückschlag durch neue Lockdowns beschert bekommen.
Damit bieten Sie mir eine Weiterleitung zum Thema der konjunkturellen Erholung an. Im zweiten Quartal ist die Wirtschaft in der Eurozone gegenüber dem Vorquartal um 2% gewachsen und damit sogar schneller als erwartet. Können Sie uns ein Update geben zur Lage in Europa?
Die wirtschaftliche Lage in Europa ist recht gut. Die Konjunktur war im zweiten Quartal diesen Jahres in der Eurozone nur noch um 3% unter dem Niveau von vor Corona. Und das ist ein sehr rasches Aufholen der Verluste vorab. Das größte Problem zurzeit sind Lieferengpässe in der Industrie, teilweise auch im Baugewerbe, aber vor allen Dingen in der Industrie. Wir könnten sogar noch deutlich besser dastehen, wenn wir all die Zuliefermaterialien hätten, die wir brauchen, um die Autos zu produzieren, die die Leute gerne kaufen würden. Wegen der Lieferengpässe ist im zweiten Quartal auch in Deutschland der Anstieg der Wirtschaftsleistung unterdurchschnittlich gewesen mit 1,5% gegen Vorquartal. Das ist robust, aber eben weniger als die 2% für die Eurozone insgesamt. Während Länder, die weniger industrieabhängig sind, mehr dienstleistungsabhängig sind, im zweiten Quartal besser gefahren sind, gerade Portugal, Italien und Spanien, die hatten aber auch mehr aufzuholen. Alles in allem ist es erfreulich, dass diese Länder wie Portugal, Italien, Spanien ihren Rückstand gegenüber Deutschland im zweiten Quartal haben etwas zurückführen können.
Dazu passt die europäische Gewinnsituation. 53% der Unternehmen, die bisher ihre Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt haben, übertrafen die Gewinnschätzungen, während nur 20% die Schätzung verfehlt haben. Aber wie geht's weiter? Bleibt das wirtschaftliche Umfeld für Unternehmen in Europa weiterhin unterstützend oder droht uns ein Rückschlag? Der IFO-Index, der das Geschäftsklima in Deutschland ja betrachtet, zeigte im Juli nach vielen Monaten ja einen Rücksetzer an.
Ich bin eigentlich für das dritte und vierte Quartal in diesem Jahr weiterhin recht optimistisch. Schauen wir auf die Eurozone insgesamt. Dort ist das Wirtschaftsklima, so wie es die große Umfrage der Europäischen Kommission darstellt, da ist dieses Wirtschaftsklima im Juli auf ein Rekordniveau gestiegen. Wir sehen auch dort, dass die Erwartungen hier und da etwas weniger optimistisch geworden sind, wie sich das gerade auch im deutschen IFO zeigt. Das liegt wohl auch daran, dass wir halt in der Delta-Welle stecken und dass Lieferengpässe hier und da auch wirklich Probleme bereiten. Aber alles in allem, die Nachfrage der Verbraucher daheim, international, ist robust. Die Finanzlage der meisten Unternehmen ist gut. Auf dem Arbeitsmarkt sehen wir eine erfreuliche Entwicklung. Alles in allem sieht es eigentlich gut aus. Ich denke, dass die Eurozone es schaffen wird, innerhalb der nächsten beiden Quartale, also dem dritten und vierten Quartal diesen Jahres, den Corona-Rückschlag aufzuholen, sodass wir zum Ende dieses Jahres, im vierten Quartal, wahrscheinlich in der Eurozone wieder die Wirtschaftsleistung erreichen oder sogar leicht übertreffen können, die wir vor der Pandemie hatten.
Und der Blick in die anderen Regionen, wie steht es mit der konjunkturellen Erholung in den USA und auch in China?
In den USA hat es ja in der Pandemie keinen ganz so ausgeprägten Rückschlag gegeben. Zudem ist in den USA ja gerade die Fiskalpolitik sehr, sehr aggressiv gewesen mit den Schecks, die an Bürger verschickt wurden. Deshalb haben es die USA bereits im zweiten Quartal dieses Jahres geschafft, die Wirtschaftsleistung von vor der Pandemie wieder zu übertreffen. Dort dürfte es auch in den nächsten Quartalen ganz gut weitergehen, wahrscheinlich ähnlich wie in der Eurozone, wobei es uns vielleicht in Europa gelingt, den Rückstand gegenüber den USA ein wenig auszugleichen, ein wenig zu verringern. Also es könnte sein, dass die USA wie im zweiten Quartal diesen Jahres insgesamt etwas weniger robust expandiert in den kommenden Quartalen als die Eurozone, die ja noch mehr aufzuholen hat. Aber trotz der Delta-Welle Anzeichen für einen kräftigen wirtschaftlichen Rückschlag in den USA sehe ich nicht. Dort ist eher ein Thema, dass die dort relativ hohe Inflation ja auch die realen Einkommen der Verbraucher, also die Einkommen nach Abzug der Preissteigerung, etwas schmälert. Und das dürfte sich ein bisschen in der realen Wirtschaftsleistung, in der Dynamik bemerken. Machen. In China, da ruckelt immer mal wieder etwas, zurzeit auch. Aber China wird, sollte es ernsthaft ruckeln, sollte es in China tatsächlich zu Problemen kommen, wohl das übliche Verhalten zeigen, nämlich wenn es ruckelt, wird in China durch die Kreditpolitik Gas gegeben, sodass kurz nach dem Ruckeln die Konjunktur wieder richtig läuft. Wir erwarten für China Wirtschaftswachstum von mehr als 5% in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Eine Belastung für die Weltkonjunktur dürfte China kaum werden.
Vielen Dank. Dann wenden wir uns nun den hohen Inflationsraten des Julis zu. Vorläufigen Daten zufolge stieg der Verbraucherpreisindex in Deutschland im Juli um 3,8% gegenüber dem Vorjahr nach 2,3% im Juni. Was sind die Treiber dieses Rekordanstiegs?
Wir sehen einige klare Treiber dieses raschen Anstiegs der Inflationsrate. Zunächst einmal ist da die Mehrwertsteuer. Die hat sich in diesem Juli nicht geändert. Aber im Juli des Vorjahres wurde sie ja abgesenkt. Und im Juli des Vorjahres hat das dazu geführt, dass das Preisniveau um 1,2% durch diesen Mehrwertsteuereffekt nach unten gedrückt wurde. Sodass jetzt der Vorjahresvergleich, heute normale Mehrwertsteuer unverändert, aber jetzt eben im Vergleich zur gesenkten Mehrwertsteuer vom Juli 2020, dass der Vorjahresvergleich des Preisniveaus, also die Inflationsrate, dadurch um 1,2% angestiegen ist. Das erklärt den Löwenanteil dieser Zunahme der Inflationsrate um 1,5% von 2,3 auf 3,8. Dazu kommt noch, dass Öl wieder etwas teurer geworden ist. Dazu kommt auch, dass wir mehr Sommertourismus haben als vor einem Jahr. Das sehen wir bei Pauschalreisen, das sehen wir aber auch daran, dass bei Gaststätten und Hotels bei mehr Nachfrage es jetzt wieder etwas höhere Preise gibt. Darüber hatten wir ja schon mehrfach diskutiert in diesem Podcast. Es wird dort einen gewissen einmaligen Preisschub, teils einen Nachholeffekt geben, teils auch bedingt dadurch, dass die Nachfrage jetzt eben der Nachholbedarf der Verbraucher sehr groß ist. Und ein bisschen von diesem Effekt sehen wir auch bei den Preisen für Schuhe und Bekleidung, die vor einem Jahr auch relativ gedrückt waren und jetzt wieder wesentlich normaler geworden sind, was sich eben darin ausdrückt, dass im Vorjahresvergleich wir eine höhere Inflationsrate für diese Güter haben.
Ich muss einmal nachfragen. Nun zeigte der Verbraucherpreisindex in Deutschland im Juli nicht nur die höchste Anstiegsrate, einzusortieren seit 1993, sondern übertraf ja auch deutlich die Bloomberg-Konsensschätzungen von 3,3%. Herr Schmiede, wie konnte es zu einer solchen Überraschung kommen? Also was hatte der sogenannte Konsensus nicht oder sogar falsch eingeschätzt?
Falsch ist wahrscheinlich nicht ganz das richtige Wort hier. Erlauben Sie mir, Herr Newe, ausnahmsweise mal eine etwas technische Erklärung. Die Inflationsrate für Deutschland wird auf zweierlei Art berechnet. Zum einen auf die heimische Art, wie sie seit langer, langer Zeit üblich ist. Diese Rate macht bei uns die Schlagzeilen. Zum anderen gibt es aber eine etwas andere Berechnungsmethode, die in der gesamten Europäischen Union harmonisiert ist. Und diese EU-harmonisierte Rate geht ein, wenn die Inflationsrate für die Eurozone insgesamt berechnet wird. Und das ist auch die Rate, auf die die Europäische Zentralbank schaut. Diese beiden Raten, nennen wir sie also die EU-Rate und die deutsche Rate der Inflation für Deutschland, sind sehr, sehr ähnlich. Im Jahresdurchschnitt sind sie fast identisch. Normalerweise lohnt es sich nicht, über diesen Unterschied zu sprechen. Diesmal aber schon. Denn die beiden Raten haben etwas unterschiedliche Saisonprofile. Und das macht sich gerade in diesem Jahr bemerkbar. In der EU-Rate kommt in diesem Jahr Pauschalreisen ein weit geringeres Gewicht zu als üblich, weil es halt im letzten Jahr weniger Pauschalreisen gab, während in der deutschen Rate diese Veränderung, im letzten Jahr gab es wenig Pauschalreisen, kaum zu Buche schlägt. Es wird halt anders berechnet. Und der Effekt ist der, dass im Monat Juli, wenn Pauschalreisen ja immer relativ teuer sind, dieser deutsche Index deutlich über dem Index auf EU-Art berechnet liegt, während im November der Effekt, wenn Pauschalreisen relativ billig sind im November, umgekehrt sein dürfte, dass dann der EU-berechnete Index deutlich über dem deutschen Index liegt. Das sind also einfach Saisonschwankungen hin und her. Aber viele Leute, viele Analysten, auch wir, wenn sie gefragt werden, was ist ihre Schätzung für die deutsche Inflation, sagen, wir schätzen den EU-Index und den haben wir und einige andere Analysten sogar richtig eingeschätzt mit einem Anstieg von 2,1 auf 3,1%. Das ist diese andere Rate. Aber in dem, was dann als Konsens berechnet wird, sind auch manche Schätzungen drin von Leuten, die ihre Schätzung angeben für den deutschen Index, sodass dieser Konsens eigentlich nicht sehr zuverlässig ist in Monaten, wenn es halt einen kräftigen Unterschied zwischen diesen beiden Arten gibt. Also auf die EU-Art berechnet, das ist die, die wir ja auf die EZB-Politik gucken, das ist die Art, die wir normalerweise verwenden, haben wir gar nicht daneben gelegen. Der Unterschied zwischen der deutschen und der EU-Rate wird sich in den kommenden Monaten zurückbilden, im November einmal umschlagen. Alles in anderem sind das kleine technische Fragen.
Gucken wir auch bei diesem Thema einmal über den großen Teich, denn auch in den USA ist die Inflation derzeit hoch. Was heißt das für die Geldpolitik? Letzte Woche hat das Geldpolitische Komitee der amerikanischen Notenbank den Kurs unverändert gelassen. Was bedeutet das konkret?
Herr Lewe, lassen Sie mich noch kurz zusammenfassen zur Inflation. Ohne auf die technischen Details weiter eingehen zu wollen, wir sollten halt zur Kenntnis nehmen, dass gerade in diesem Jahr die Inflationsraten besondere Ausschläge haben, die sich durch technische Effekte oder Basiseffekte erklären lassen. Das wird sich wieder zurückbilden und Anfang kommenden Jahres dürften wir auf beide Arten gemessen der Inflation wieder auf Raten zurückkommen, die für Deutschland unter, und zwar wahrscheinlich um einiges unter 2% liegen. Und wenn wir mal den Durchschnitt der letzten beiden Jahre nehmen, vor einem Jahr sehr, sehr niedrige Inflation, jetzt im Juli auf deutsche Art gemessen hohe Inflation, so ergibt sich auch dann, dass die durchschnittliche Rate der letzten beiden Jahre unter 2% gelegen hat, also etwas unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank. Jetzt zur US-Inflation. Dort ist die Inflation zurzeit tatsächlich sehr hoch mit um die 5%. Auch dort wird sie abnehmen auf Raten um die 3% im kommenden Jahr. Das ist etwas höher, als es sein sollte, aber die US-Notenbank ist geduldig. Was sie macht und was sie wieder herausgestellt hat in ihrer letzten Stellungnahme, ist, dass sie langsam den Schwenk einleiten will. Sie hat jetzt bei der letzten Sitzung eine vertiefte Diskussion geführt über das Zurückfahren der Anleihenkäufe. Sie wird wahrscheinlich im September ankündigen, wie sie ab vermutlich Anfang nächsten Jahres ihre Anleihekäufe zurückführt. Also die geldpolitische Welle kommt. Sie ist angesichts der Inflation auch sinnvoll, aber sie wird halt vorsichtig eingeleitet, gerade auch in den USA.
Lieber Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit und ich danke Ihnen wie immer sehr für Ihre Einschätzung und heute sehr ausdrücklich für Ihre wertvolle Zeit in der Urlaubserholung. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr, sehr schönen Urlaub.
Danke, Herr Newe.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wie immer gilt, falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Und auch gilt weiterhin das Angebot, dass Sie uns Fragen oder Anregungen senden, gern an die E-Mail schmiedingsblick@bärenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche, in der wir uns wieder mit einem Anlegerspezial zu Wort melden werden.
Wichtige Hinweise: Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.